Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge, neuen Folge vom Speech and Language Podcast 2.0. Wiederum diesmal mit Anja Herbach und
Caroline Selzer.
Das hallo. Hallo. Das Thema heute, Late Talking.
Genau, spannendes Thema, finde ich. Ne? Ja. Gibt es auch relativ viel Forschung zu, erstaunlicherweise auch schon ziemlich lange, auch aus dem letzten Jahrtausend schon ziemlich viel Forschung, auch so Langzeitstudien und so. Das finde ich ja immer dann spannend, dass so spezielle Themen ziemlich gut eigentlich versorgt sind mit Forschung. Mhm. Und dann ja doch wieder merkwürdig, dass das Thema noch gar nicht so lange wirklich im Fokus ist. Ne?
Interessant. Was waren das so für Leute, also aus dem vergangenen Jahrtausend?
Die einzelnen Studien weiß ich gar nicht, weil das ja wie immer nicht von Logopäden selber geforscht wird, sondern von den ganzen Bezugswissenschaften. Vor allen Dingen Psychologen haben da geforscht. Von Socho Doletz war auf jeden Fall dabei, der da schon ziemlich lange dran ist, aber... Und auch Namen kann ich jetzt gar nicht so spontan von den ganz frühen Forschern nennen. Mhm. Gerade aber auch im angloamerikanischen Bereich, aber die Namen kann ich mir eh nicht merken.
Genau, also die Angloamerikaner sind ja sowieso immer ziemlich vorneweg irgendwie mit solchen Sachen.
Ja.
Okay, gut, Late Talking. Wenn wir nochmal genau definieren oder versuchen zu definieren, was bedeutet das? Also ursprünglich war ja die Idee, diesen Podcast Late Talker, also dass es um Late Talker geht. Ne? Genau, jetzt haben wir rausgefunden oder schon im Gespräch festgestellt, dass es eigentlich der korrekte Begriff eben Late Talking ist, weil es sich eben nicht um ein, sagen wir mal, Störungsbild in dem Sinne handelt, sondern um eine Verdachtsdiagnose, sowas in der Richtung.
Ja, ne? Um eine Risikodiagnose, ich glaube weniger Verdacht, sondern tatsächlich Risikodiagnose. Und dass Kinder, die... ja, die unter diese bestimmten Kriterien fallen, das sind eben mit 24 Monaten noch keine 50 Wörter und oder keine Wortkombinationen von sich geben und äußern, dass Kinder, die dadurch auffallen, eben ein deutlich erhöhtes Risiko haben, ich glaube 20-fach so hoch, eine Sprachentwicklungsstörung zu zeigen.
Okay, also Risiko
zu entwickeln.
Ne? Also nicht Risikodiagnose verbunden mit dem Verdacht, dass eventuell...
Genau.
Um so ein bisschen Begriffsklauberei.
Ja, aber die ist ja total wichtig. Ne? Deswegen heißt es ja jetzt auch, oder sagen wir eher, es geht um Late Talking als Phänomen und sich damit auseinanderzusetzen, nicht die Kinder gleich schon damit so einen Stempel zu versehen und kriegen das bestimmt, die entwickeln bestimmt eine Sprachentwicklungsstörung, sondern dass einem bewusst ist, die haben ein erhöhtes Risiko und deswegen sollte man sie besonders gut angucken, weil mit 24 Monaten ist ja die Bandbreite der normalen Entwicklung sowieso recht weit. Mhm. Ne? Aber man weiß inzwischen einfach sehr gut, dass diese Marke 50 expressive Wörter im weitesten Sinne, ne? Und eben und oder keine Wortkombinationen. Das sind so ganz wichtige Punkte und Meilensteine, die ja der allergrößte Teil der Kinder deutlich davor auch schon hinkriegt. Ne? Also so ein guter Durchschnittswert sind ja häufig mit 24 Monaten locker 150 Wörter produktiv.
Das ist also doch kein Rumreiten auf Begriffen, sondern ein Schaffen von Klarheit. Ne?
Was, ja, wie schön.
Was ist eigentlich damit gemeint? Was verbirgt sich dahinter? Ja. Gut, also man stellt nicht die Diagnose, es ist ein Late Talker, sondern eben, wie gesagt, Risikodiagnose. Damit verbunden ist ja auch die Frage eben, ne, abwarten oder handeln. Ein gewisser Prozentsatz entwickelt tatsächlich, ne, also eine Sprachentwicklungsstörung, andere wiederum nicht, ne? Und gibt ja da diese beiden Phänomene, Late Talker, Late Bloomer.
Genau, so die Überlegung, weil ja in dem Alter die Sprachentwicklung noch so breit in der Norm eigentlich ist, ne? Da kann man Kann man denn überhaupt dann mit 24 Monaten schon sagen, oh je, das wird mal eine Sprachentwicklungsstörung? Mhm. Und man weiß halt auch bei 24 Monaten mit oder bei Kindern mit 24 Monaten auch manche Sachen noch gar nicht, die auch Einfluss auf die Sprachentwicklung ja haben können. Mhm. Andere primäre Erkrankungen, die aber in dem Alter die da noch gar nicht diagnostiziert sind. Klar kann es eine Hörstörung sein, ne? Dann muss das eben anders behandelt werden oder auch auf jeden Fall die Hörstörung behandelt werden. Könnten ja auch kognitive Einschränkungen sein, die einfach in anderen Bereichen noch nicht so deutlich aufgefallen sind, allgemeine Entwicklungsverzögerungen oder ganz andere massivere Erkrankungen, die einfach mit 24 Monaten noch gar nicht sicher diagnostiziert sind.
Dann empfiehlt es sich in jedem Fall mal ins Frühdiagnosezentrum auch. Zu gehen, also einmal alles genau anschauen zu lassen, ne? Also wie sind die verschiedenen Bereiche so gerade von der Entwicklung her, ne? Also wie ist das Kind insgesamt aufgestellt, die gucken sich ja alles an, ne? Da sind ja auch Psychologen und weiter. Ne?
Genau.
Jetzt nochmal zurück zur Frage abwarten oder handeln, ne? Das ist ja so eine Diskussionsfrage, wenn man möchte. Ne? Wer diskutiert hier mit wem?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal diskutieren auch wir Logopädinnen da sehr mit uns. Ne? Da haben wir auch, zum Beispiel bei uns in der Logopädie-Schule, schon alle möglichen Fälle gehabt von Kindern, die mit 3 Jahren von ihren Eltern vorgestellt wurden, wo eigentlich der Kinderarzt noch ganz im Abwarten war. Wir hatten aber auch Kinder, die wurden auf Wunsch des Kinderarztes oder eines anderen Kinderarztes vorgestellt, gerade mit 24 Monaten direkt nach der Vorsorgeuntersuchung zu dem Zeitpunkt, wo die Eltern sich gar nicht große Sorgen gemacht haben. Also da gibt es eine große Diskrepanz zwischen, wie gehandelt wird, je nachdem, wer da eben gerade dran ist. Und dann haben wir Logopädinnen, eben jüngere oder ältere Kinder zwischen 2 und 3 Jahren vor uns sitzen oder krabbeln oder im Raum rumlaufen und wollen dann eine Entscheidung treffen, ist denn jetzt tatsächlich relativ zügig eine logopädische Behandlung angesagt? Gibt es Faktoren, weshalb wir sagen können, jetzt haben wir den aktuellen Stand, wir sehen uns in 3 bis 6 Monaten wieder und gucken mal, was bis dahin von allein passiert ist? Oder gibt es Punkte, weshalb wir sagen, dann beraten wir doch die Eltern, weil die ja den ganzen Tag oder ziemlich viele Stunden mit dem Kind zusammen sind.
Oder checken einfach mal das Sprachverhalten der Eltern. Ne?
Ja,
also man kann
das
ja auch ganz gut beobachten. Ne? Also man kann ja das Kind und die Mutter beispielsweise und Vater so miteinander mal in die Spielecke setzen und dann sieht man ja auch, wie das ist. Oder einfach allgemein im Umgang mit dem Kind. Ne? Also wie das sprachlich kommt. Also ich erlebe da auch teilweise Eltern, die wirklich ein richtig vorbildliches, intuitives Sprachverhalten haben. Ne? Und das Kind ist trotzdem verzögert. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja keine Frage, wer war's?
Nee, genau.
Das ist
vor allen Dingen, wenn es tatsächlich sich wenn sich das Risiko so herausstellt, dass dann mit 3 Jahren auch eine Sprachentwicklungsstörung wirklich diagnostiziert wird, dann wissen wir ja auch, dass das nicht den Eltern angelastet werden kann, sondern Sprachentwicklung an sich ist relativ robust und kann positiv unterstützt werden. Aber wenn das Kind eine genetische Veranlagung zum Beispiel hat, klar, die Gene kommen von den Eltern, aber dann liegt es nicht am Verhalten der Eltern. Und trotzdem kann man die Sprachentwicklung eben positiv beeinflussen, wenn man Eltern zum Beispiel zum dialogischen Vorlesen berät. Wir erinnern uns an die Modellierungstechniken von Dannenbauer, ne, zum Versprachlichen von Handlungen berät, aber auch zu sowas wie mit dem Kind singen, Verse, Lieder, Fingerspiele und weil das ja auch für die Sprachentwicklung so wichtige unterstützende Hinweise sind, die das Kind da im Input bekommt.
Genau, das war jetzt das Vorwort, ne? Jetzt Musik und dann weiter konkret
ja,
die Inhalte nochmal. So, jetzt ist die Frage, ein Kind ist eben in diesem Alter, ne, wie mhm. du gerade gesagt hast, beispielsweise, gehen wir mal von einem Fall aus, das Kind kommt mit 2,5 Jahren mhm. zu uns, ne, wäre ja so das typische ja. Alter, wo man dann mal überlegen könnte, was tun wir jetzt, um herauszufinden, ob wir diese Risikodiagnose Late Talking mhm. stellen können oder wollen ja. oder und wie mhm. wir hinterher damit umgehen, genau.
Genau, wir haben ein paar echte Diagnostikmittel tatsächlich an der Hand. Ne? Mhm. Elternfragebögen zum Beispiel, von denen, die ja auch normiert und standardisiert mhm. sind.
Der ELFRA, ne?
Genau, ELFRA 1 und 2, ELAN, FRAKIS.
Mhm. Das sind alles eine ganze Menge Fragebögen offensichtlich. Ne?
Genau, SBE2. KT, Kurzversion.
Genau, haben wir die alle vorliegen? Also die ELFRAs haben wir.
Ja, ne? Die SBE auch, mhm. Weil die frei im Internet verfügbar sind. Mhm. SBE2 KT, also wenn man das eingoogelt, da kommt man auf die Seite, wo man sich nicht nur den Bogen inklusive Auswertungsbogen und Hintergrundinformationen kostenfrei runterladen kann, sondern auch noch für, ich glaube, über 30 Sprachen ist der noch übersetzt worden, sodass man eben.
Das heißt, man auch, um es googeln zu können, muss man nur dieses Kürzel wissen.
Ja,
ne?
Also, genau.
Kann man sich jetzt merken oder schnell rausschreiben ja. während dem Podcast. Oder wir können ja mal so Shownotes anlegen, wo das dann.
Oh, wenn du das kannst.
Ich probiere mal, ob ich das kann. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ja. Wäre aber eine spannende Sache. Ne? Ja. Also spätestens auf der Website könnten wir das vielleicht ein bisschen. Klarer machen. Noch jetzt mal zu ELFRA 1, 2. Ne? Das wären jetzt die mir so als erste einfallen würden. Wann greift man zu ELFRA 1, wann zu ELFRA 2 zum Beispiel?
Genau, wie gut, dass diese Nummern noch mehr Aussagen als nur Nummern. Das bezieht sich auf ELFRA 1 zum ersten Geburtstag und ELFRA 2 zum zweiten Geburtstag. Mhm. Plus die Werte darüber hinaus. Und da, wie der Name sagt, Elternfragebögen, müssen das die Eltern ausfüllen. Und dann, wenn man da in der Auswertung Punkte zusammenzählt, gibt es kritische Werte, die einem dann sagen können, liegt hier ein Risiko vor, dass das Kind eine Sprachentwicklungsstörung entwickeln könnte? Oder ist alles im grünen Bereich?
Okay, das ist ja super. Ne? Also so Fragebögen sind ja eine tolle Sache. Man hat dann ja auch eine Aussage, welche Wörter das Kind oder wie viele Wörter das Kind kann. Ne?
Genau.
Also darüber soll ja auch Auskunft gegeben werden im ELFRA 1 oder 2. Genau, wann würde ich jetzt zu einem der anderen Fragebögen greifen? Wären die einfach alternativ, ähnlich, ne? Also einfach nur, ne?
Ich habe so verstanden, dass die ELFRA 1 eigentlich ja quasi die ersten Fragebögen waren, die entwickelt wurden, auch mit großen Normierungsstichproben und dann die anderen FRAKIS oder ELAN, auch ELAN-Eltern antworten, die Abkürzung, dass die als Reaktion darauf entwickelt wurden, um Sachen, die den Autorinnen an den ELFRAs nicht gefallen haben, da noch ein bisschen differenzierter rauszuarbeiten. Also die haben alle so ihre persönlichen Stärken und ich glaube, es hat viel auch mit persönlichen Vorlieben dann zu tun und welche man einfach auch hat.
Genau, also man hat ja nicht in der Praxis irgendwie jeden Test jetzt vorliegen. Ne? Und die frei verfügbar sind, sind natürlich auch günstig. Und gut zu wissen oder gut zu hören, dass die eben auch standardisiert sind,
alle.
Ne? Und eben gewissen Testgütekriterien unterliegen.
Genau. Gibt noch einen Test, auch aus der Reihe der ELFRAs quasi von Hannelore Grimm, die SETK-Reihe, SETK-2, auch das bezieht sich auf zweijährige Kinder.
Das ist ein Test, der sich nicht nur auf die Eltern bezieht, sondern hauptsächlich auf das Kind.
Ne? Der wird mit dem Kind durchgeführt. Auch da gibt es expressive Teile auf der Wortebene. Es gibt auch Bildmaterial, die was das Kind verführen soll, sich in längeren Äußerungen zu äußern, was ja Kinder im normalen Spracherwerb mit 2,5 zum Beispiel ja durchaus tun. Ne?
Genau. Also das wäre eine prima Möglichkeit, das Kind direkt zu diagnostizieren, wenn das Kind Lust hat, mitzumachen.
Genau.
Was ja manchmal in dem Alter wirklich so die Frage ist. Ne?
Ja, Auch der SETK2 ist mit ziemlich vielen Kindern normiert und standardisiert und alles, dass man T-Werte ablesen kann. Das heißt, es gab also echt eine große Gruppe an 2- bis 3-Jährigen, die da mitgemacht haben. Ne?
Also, das heißt, es ist dann schon was Besonderes, wenn das Kind nicht mitmacht oder fällt aus der Norm zumindest.
Auch ob es aus der Norm fällt, weiß ich gar nicht. Nee? Also das ist bei Kindern ja auch oft an Tagesform abhängig. Muss vielleicht gar nicht so hoch gehangen werden, dieses Mitmachen. Ne?
Das heißt also, grundsätzlich ist aufgrund der Erfahrungen, die mit dem Test gemacht wurden, irgendwie bei der Entwicklung, davon auszugehen, dass die Kinder durchaus in der Lage sind, mitzumachen in dem Alter. Wenn es aber eben anders ist, dann muss es kein Zeichen für irgendwas Riesengroßes sein, ne, sondern kann eben auch passieren. Ja? Aber grundsätzlich ist der Test schon ja auch nett aufgemacht mit dem Bildmaterial. Ist halt schon ein bisschen älter, glaube ich auch.
Das ist auf jeden Fall so. Der ist nochmal überarbeitet worden. Aber zum Beispiel sind ja auch Realgegenstände dabei. Ne? Das macht es nochmal attraktiver für Kinder in dem Alter. Vor allen Dingen, weil wir ja den häufig eben mit Kindern machen, die in dem Alter noch nicht so viel sagen. Sonst,
Also ja, die ein Kind, sich was ja auch angeregt fühlen, irgendwie Äußerungen von sich zu geben.
Genau.
Okay, also haben wir dann noch ein Instrument zum direkten Diagnostizieren versus indirekt mehr oder weniger.
Vor allen Dingen bei den Elternfragebögen geht es vor allen Dingen darum, was die Eltern sicher wissen, was ihr Kind äußert. Da abzufragen, was versteht das Kind, ist gar nicht so einfach, aber über den SETK2, im rezeptiven Bereich, kriegt man da eben schon auch Auskünfte drüber, dass man eine Idee hat, wie unterscheiden sich denn rezeptive und produktive Fähigkeiten. Das ist ja so eine Idee von Eltern, die mit Kindern kommen, die noch sehr wenig sprechen. Aber das Kind versteht alles. Mhm. Auch normal entwickelte 2- bis 3-Jährige verstehen ja definitiv nicht alles.
Alles ist immer.
Also altersgemäß zu sehen, ne? Was heißt hier alles? Aber da, also da kriegt man zumindest über den SETK2 Wortebene, Satzebene schon mal einen guten Einblick da rein, wenn das Kind mitmacht, wie so das Sprachverständnis ist.
Also ich denke mal, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, festzustellen, wie ist das Sprachverständnis. Ne? Also um einfach den Ursachen noch mal ein bisschen klarer auf den Grund zu gehen. Ne? Wenn das Sprachverständnis sich deutlich unterscheidet, dann hat das ja schon eine starke Aussagekraft. Ne?
Bessere Prognose vor allem. Ne?
Ja, genau. Ja. Genau, oder differenzialdiagnostisch sagt das ja auch was aus. Ne? Also da können wir dann später vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt die Frage, also wenn das Kind jetzt nicht so daran interessiert ist, also zum Beispiel guckt sich nicht gerne Bilderbücher an und dementsprechend auch keine Bildkarten so gerne rezeptiv oder sowas, ne? Wie könnte man denn dann so ein bisschen auch nochmal näher daran kommen, wie sind denn eigentlich die rezeptiven Fähigkeiten bei dem Kind? Ich meine, klar, Aufforderungen und gucken,
genau, sowas.
Aber das ist ja dann eher so aus dem Spontan heraus. Wie kann man das denn für sich so ein bisschen strukturieren, dass man da über das Sprachverständnis etwas hat, was mehr oder weniger auch einen diagnostischen Wert hat, so in Anführungszeichen?
Ich denke jetzt zum Beispiel an das Entwicklungsprofil von Frau Zollinger, wo ja eine Kopplung dargestellt ist zwischen anderen Entwicklungsbereichen und dem sprachlichen Entwicklungsbereich. Wie verwenden Kinder eigentlich Sprache? Haben sie die kommunikative Funktion, haben sie die repräsentative Funktion überhaupt für sich entdeckt? Dass man da Symbolspiel
diagnostisch sozusagen, ne? Also über das Zollinger-Konzept. Ja.
Genau, dass man da auch guckt, wie und womit und was spielt denn eigentlich das Kind? Trianguliert es überhaupt schon? Ne? Dass wir neben dem wir wollen unbedingt die Anzahl der produktiven Wörter wissen, auch noch die anderen Entwicklungsbereiche, die mit Sprache und Sprachentwicklung zusammenhängen, im Blick haben. Zum Beispiel eben aus der Zollinger Sicht das Spielverhalten, insgesamt Explorationsverhalten mit Gegenständen, gerade wenn du sagst,
zum Kind Beispiel eine Flasche aufdrehen oder sowas
genau,
ist ja auch dabei. Ne?
Ja, Formbox oder Turm bauen, interessiert sich das Kind fürs Handlungsresultat.
Das heißt, dann muss man so ein bisschen im Blick haben, was Zollinger denn darüber wissen will, um zu einer Aussage zu kommen. Und da gibt es ja auch Bögen von Zollinger, die findet man auch im Internet.
Ja, genau, das war war früher die www.kinder.ch, weil das ja aus der Schweiz kommt und ist jetzt von der Gesellschaft für Entwicklungspsychologische Sprachtherapie, GSEST.ch.
Toll aufbereitet auch noch worden. Unter dem alten Begriff, wenn man googelt? Gar nicht mehr, ja. Okay. Ja, euch war es, glaube ich, auch mal abhanden gekommen, ne? Dieser Link, oder? Weiß ich jetzt nicht.
Ja, ja, das hat ein bisschen gedauert, bis wir es wiedergefunden haben, dass die diese Gesellschaft das netterweise alles übernommen hat.
Ich meine, das ist ja wirklich toll aufgemacht, diese Website auch, ne? Also auch so mit Beispiel
mit der Videos
und sowas. Ja, ne? Das heißt, klasse. Also gerade wenn man jetzt hier noch am Anfang seiner logopädischen, sprachtherapeutischen Laufbahn steht und man braucht so ein bisschen Anhaltspunkte, was bedeutet das eigentlich, ne? Wie sieht das so aus? Also dann ist man mit dieser Website einfach sehr gut bedient, wenn man sich da auf so eine kleine Diagnostik-Session vorbereitet, ne? Ja. Also Bogen ausdrucken, mal gucken, was bedeutet was, was will ich eigentlich rausfinden, ne? Also es ist irgendwie schon super. Also man muss sagen, die Schweizer sind irgendwie, wir haben ja vorhin von dem angloamerikanischen Raum gesprochen, gerade die Amerikaner sind ja vorne dran mit vielen Dingen auch, ne, die bei uns ziemlich ins Hintertreffen geraten sind oder nicht so im Fokus sind. Aber die Schweizer, die haben da so auch ihre absoluten Spitzen irgendwo, ne?
Ja.
Gerade mit Frau Zollinger
oder
Herrn Penner.
Ja.
Mit dem Penner.
Genau, mit Svi Penner, auch Mathieu oder so, die da mit Frau Zollinger viel zusammenarbeitet.
Ist Katz Bernstein auch aus der Schweiz? Nee, oder?
Könnte glatt sein.
Also ich dachte immer, ne?
Ja, könnte glatt sein.
Ne? Also Katz Bernstein ist ja auch, die ist ja auch so eine ganz engagierte.
Ja, auch so das Thema Kommunikation einfach so übergreifend nochmal im Blick. Ne?
Da habe ich auch ein Video gesehen über, oder gibt es ein Video im Netz auch, wo sie über Mutismus spricht, ne? Und auch sehr, sehr mit viel Emphase, ne, ist sie dabei, ne? Wie sie sich das vorstellt, auch, ne, was ist mit einem mutistischen Kind, wie kann man dem helfen? Aber das war nur Mini-Exkurs erstmal, ne?
Ja.
Gut, bevor wir jetzt zu den letzten Stückelchen an Maßnahmen weitergehen, die man irgendwie zur Feststellung der Tatsache oder einer möglichen Risikodiagnose in Richtung Late Talking machen kann, den man noch hat, dann können wir uns noch mal ein bisschen, machen wir ein bisschen Laberpause.
In der Diagnostik waren wir noch.
Also wir haben jetzt einmal die Fragebögen, wir haben SETK2, dann haben wir uns überlegt, wie kann man das über Zollinger rausfinden, über die Frage, wie kann man an die rezeptiven Fähigkeiten rankommen, da sind wir, glaube ich, jetzt noch nicht näher drauf eingegangen, wie man eine Situation im spontanen Spiel herstellen kann, das ist, glaube ich, einem selber überlassen, das kann man wirklich nicht.
Also da gibt es auch angeleitete Sachen zu, aber an sich braucht man ja doch linguistische Strukturen. Ne? Wenn ich direkt über Sprachverständnis dann erstmal was wissen will,
muss ich mir das halt zurechtlegen.
Genau, also
wenn ich zum Beispiel auf der Wortebene was wissen will, ne, dann habe ich halt ein paar einfache Gegenstände da und sage mir halt, gib mir dies, gib mir das vielleicht. Ne? Also das jetzt oder oder im Spiel versucht man rauszufinden, ob das Kind weiß, ob es dann irgendwie zum entsprechenden Gehege mit dem Affen gehen soll oder mit dem Elefanten. Ne? Also das kann man darüber rausfinden. Vielleicht
auch wieder da aus Zollingers Repertoire mit den absurden Äußerungen zu arbeiten. Ne? Wenn die Tür offen ist, zum Kind zu sagen, mach doch mal die Tür auf. Und dann weiß man auch, kann man an der Reaktion des Kindes auch absehen oder erkennen, hat es verstanden, dass das jetzt gar nicht möglich ist und reagiert auch so oder reagiert es auf die Schlüsselwörter Tür und macht dann einfach zu, weil das situational zu der einfach eine passende Reaktion ist.
Also dann Zollinger, das war jetzt eben, hätte ich eher gedacht, da geht es darum, Spielverhalten zu explorieren, was ja auch das Thema ist, aber auch eben gibt es einen Bereich, der sich mit dem Sprachverständnis auch noch explizit auseinandersetzt. Ne? Insofern hat das schon nochmal eine etwas zielgerichtetere
auf jeden Fall.
Funktion auch.
Genau, ne? auf genau. jeden Fall.
Ja. Gut. Mhm. Da haben wir Zollinger.
Ne? Genau, eine Möglichkeit gibt es ja noch, weil wir, glaube, das kennen alle Logopädinnen, dass die Eltern dann sagen, aber zu Hause, und man lernt das Kind gerade erst kennen und das ist in einer neuen Situation, und bei Kindern zwischen 2 und 3 Jahren ist das ja nochmal eine größere Herausforderung, auch guten Kontakt dann gleich aufbauen zu können, kann man den Eltern ein Wortschatztagebuch mitgeben oder auftragen, dass die mal über eine Woche zum Beispiel in eine Liste, die irgendwo sichtbar hängt, alles notieren, was das Kind so von sich gibt.
Am besten, man macht die Liste selber für die Eltern.
Ja, genau.
Und also mit ein paar Spalten, Datum, irgendwas, ne, dass sie ein bisschen mehr sich auch aufgefordert fühlen, das zu machen, wenn man es nur auf dem Blatt notiert. Ne? Mhm. Das ist die Frage. Also was ich immer gerne mache auch, ist die Eltern bitten, einfach ein Video mitzubringen von der Spielsituation. Ne? Ja. Also wo sie sagen, ey, das ist so eine typische Spielsituation, Eltern-Kind, und so verhält sich das Kind auch. Oder eine Alltagssituation zum Beispiel, ne? Kind ist beim Mittagessen kochen dabei, also oder also wie dem auch sei. Also sowas ist ja auch immer sehr aufschlussreich, und anhand dessen kann man auch gut die Elternarbeit gestalten, denke ich mal. Also gerade beim Stottern gibt es ja so ein Konzept, das sind komplett über Videos mit Eltern- und Kind-Interaktion funktioniert. Ja, da wollen wir aber auch nicht näher drauf eingehen. Ne? Also jetzt noch, das haben wir jetzt diagnostisch uns, also wäre auch eine Überlegung noch. Und dann haben wir ja noch pragmatisches Profil. Genau. Ist das sinnvoll? Wie sinnvoll ist das in dem Zusammenhang? Also vordergründig oder liefert auch Informationen, die auf was hinweisen?
Ja, auch für jüngere und ältere Kinder aufgeteilt. Ich finde, es liefert noch mal so ein paar Bereiche, die man vielleicht sonst, wenn man da nicht reingucken würde, nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht auch vergessen würde. Ne? Ist ja auch als Interview oder als Interviewleitfaden mit Eltern oder Bezugspersonen aufgebaut. Gerade bei Kindern, die vielleicht auch außer den Eltern noch weitere Bezugspersonen haben, könnte das interessant sein, wie sich das Kind auch woanders dann kommunikativ verhält. Mhm. Wie kommuniziert es denn? Wie reagiert es in Kommunikationssituationen?
Das ist am Ende noch ein selektiver Mutismus.
Wer weiß, genau. Ja, ja, ja.
Naja, gut. Also Differentialdiagnostik ist auch eben so ein Thema natürlich. Ganz, ne? Gut, das war jetzt eine ganze Menge Diagnostik. Fällt dir noch was ein? Oder?
Jetzt ad hoc nicht, aber die Diagnostik ist halt deswegen so wichtig, weil wir ja entscheiden wollen, relativ zügig
warten
ja
wir
am
ab
besten.
Oder handeln wir?
Ja, genau. Schicken wir das Kind wieder weg und sagen, gucken wir mal im halben Jahr.
Oder werden wir gleich aktiv. Oder beraten wir die Eltern. Aber dazu später, das kommt ja dann in der Therapie.
Es kann halt so viel passieren, ne? Zwischen 2 und 3 Jahren. Und wir haben auch so viele Kinder tatsächlich ja schon auch bei uns in der Logopädie-Schule gesehen, die geschickt wurden, bei denen wir Kontrolltermine ausgemacht haben und die mit ganz wenig logopädischem Anstoß in die Sprachentwicklung von alleine wieder reingekommen sind. Wir haben Kinder gesehen, bei denen sich dann erst nach dem 3. oder 4. Geburtstag wirklich herausgestellt hat, dass da tiefgreifende Entwicklungsstörungen auch vorliegen mit autistischen Zügen und also ja,
oder
starken kognitiven Einschränkungen.
Komorbiditäten sozusagen. Oder man könnte sagen, dass diese Komorbidität vielleicht auch ein bisschen mitursächlich ist
für natürlich.
Das Late-Talking, was sich dann hier zeigt. Ne?
Genau.
Das ist alles möglich. Und deswegen denke ich mal, also jetzt zum Schluss vielleicht nochmal zusammenfassend für die Diagnostik, wären jetzt unsere Vorschläge, was wir als Sprachtherapeuten, Logopäden, akademische oder auch nicht akademische machen können. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch auf gute ärztliche Diagnosen Bezug nehmen können.
Ja.
Also beispielsweise, wenn man das Kind auch in die Phoniatrie schickt, dass da halt auch, die kognitiven Fähigkeiten von der Psychologin überprüft werden, dass eben das Hören differenziert ausgelotet wird. Nicht, dass auch noch irgendwie eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung Störung vielleicht vorliegt. Schallleitung, Schallempfindungsstörung oder sowas in der Art. Also wichtig ist, dass alles drumherum auch gut abgeklappert ist. Vielleicht auch was Humangenetisches möglicherweise, dass da alles in Ordnung ist. Weil ich glaube, bei den, wo dann auch noch gewisse tiefgreifende Entwicklungsstörungen vorgelegen haben. Da war ja, glaube ich, dann auch, war das nicht was?
Wurde alles untersucht, wurde alles
und
untersucht.
Es gab aber also tatsächlich gab also keinen genetischen Hinweis, nee. Aber könnte ja
teilweise ja, auch deswegen sein, ne, wird es ja untersucht.
Dass es eine diskrete Sache ist, die sich darin auch zeigt. Ne? Gut, dann haben wir jetzt wirklich alles, aber auch alles diagnostisch, bis auf vielleicht das, was wir jetzt
vergessen
haben. Aber wir vergessen ja in der Regel nichts, oder? Wir nicht.
Ach, wir nicht.
Nie. Jetzt hier nach der Pause, kleine Anmerkung am Rande. Ne? Ich habe neulich nach unserer letzten Podcast-Aufnahme habe ich mir gedacht, wir könnten den Podcast auch umbenennen, aber jetzt heißt er mal so. Ja. Er könnte dann Metatalk-Talk heißen.
Auch cool.
Ja. Metatalk-Talk.
Ja. Weil wir doch immer auf so vielen verschiedenen Ebenen nochmal unterwegs sind, genau, hier. Ne?
Ja. Auch coole Metasprache Idee. Ist ja auch ein therapeutisches Instrument,
Metakognition, alles mögliche. Sprachliche Fähigkeiten, total relevant.
Metatalk-Talk, aber jetzt sind wir bekannt auf der ganzen Welt mit Speech and Language Podcast 2.0, also auf unserer Welt,
Schulwelt zumindest. Ja, genau, das sollten wir nicht verspielen. Sonst
kommt es zu ganz starken Irritationen, glaube ich, das wollen wir nicht, ja. Gut,
was machen wir mit den Kindern?
Unser Kind, also wir haben jetzt festgestellt, okay, wir warten nicht ab. Wir handeln. Also erste Handlungsmöglichkeit bei moderater Risikodiagnose.
Ja, also neben, wir machen mal einen Kontrolltermin aus, wäre dann eben zu sagen, wir beraten die Eltern und geben denen sprachförderliches Verhalten an die Hand, Einblicke da rein, was sie gut machen könnten. Ich habe vorhin schon ein paar Sachen gesagt, dialogisches Vorlesen oder Bilderbücher angucken, versprachlichen von Handlungssituationen, Blickkontakt aufbauen. Da gibt es ja glücklicherweise auch echt Konzepte für. Also muss ich nicht jede Logopädin alleine und selber was zusammenkramen.
Welche Konzepte sind das dann?
Zum Beispiel das Heidelberger Elterntraining,
genau.
Was inzwischen ja auch für viele besondere Fälle ja auch gibt, aber eben auch für Kinder mit dem Phänomen Late Talking.
Das findet ja normalerweise in Gruppen statt.
Genau.
Aber man kann das dann auch irgendwo, oder man kann Tools daraus oder Elemente daraus eben auch für die Einzelelternberatung verwenden, ne? Ohne dass man jetzt hier eine geschlossene Gruppe hat, die eine bestimmte Anzahl von Sitzungen hat, ne? In denen sie dann verschiedene Sachen ausprobieren. Ne?
Genau.
Aber klar, wenn man die Möglichkeit mal hat, warum könnte man es ja auch mal in einer Gruppe machen, wenn man einige hat. Ne?
Ich glaube, die Eltern untereinander würden sehr davon profitieren, mitzukriegen, wie geht es anderen Eltern, was reflektieren die dann auch so bei den einzelnen Treffen wieder, auf welche Schwierigkeiten stößt man. Also ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll, das als Gruppe
das
zu machen.
Das entlastet dann auch irgendwo, ne? Weil man dann nicht denkt, boah, ich habe was falsch gemacht. Und wenn man auch nicht die anderen um sich herum sieht, irgendwie, die ein gleiches Problem haben, ein ähnliches Problem haben, dann belastet das ja auch eben.
Schritte in den Dialog gibt es noch von Delia Möller.
Weiteres Möglichkeit der Elternberatung. Ne?
Also, was es auch eben in der Literatur zu finden gibt, wenn man sich da Ideen für die Elternberatung holen möchte.
Genau, also ich denke mal, wenn man dann mit einem Late Talker unterwegs ist, egal ob man jetzt nur auf die Elternberatung abzielt erstmal, ne?
Ja.
Wäre es wirklich wichtig, oder sagen wir mal, parallel eine Elternberatung macht, die ist ja immer Bestandteil der Therapie, ne? Dann ist es wirklich gut, dass man sich auf diese probaten Konzepte bezieht auch. Ne? Gibt es dazu Studien zu den Konzepten?
Ja, also gerade Heidelberger Elterntraining ist mehrmals evaluiert und also da gibt es auf jeden Fall Studien.
Genau, ist ja auch gut zu hören, ne? Dass das nicht irgendwie die Waldfee sich ausgedacht hat.
Nee, genau. Genau, also man könnte eben nur mit den Eltern arbeiten, man könnte parallel mit den Eltern arbeiten und das Kind
in den Vordergrund setzen und die Elternarbeit begleitend machen, wie man es mit bei allen Kindern eigentlich macht, wenn es gut läuft. Ne?
Also
das ist ja immer ein wichtiger Bestandteil. ne? Gut, dann haben wir hier so die Möglichkeiten von Elternarbeit mal so ein bisschen skizziert und auch, wo man dann mal reinschauen kann oder unbedingt sollte. Vielleicht findet man ja so das Tool, vielleicht sagt Mutter Ah, Bilderbücher mag er nicht so, aber vielleicht gibt es auch noch mal einen Hinweis, wie kann man sein Kind denn, obwohl es nicht so interessiert ist, da ranführen an so ein Bilderbuch anschauen, was, ne, ist ja Schritte in den Dialog, klingt ja eben nach Schritten und nicht, wir gehen sofort in den Dialog.
Ja, ne? Ganz genau. Und das, also gerade auch Elternberatung grundsätzlich über über die Sprachentwicklung selber, was sind denn da Zwischenschritte und was ist denn alles schon kommunizieren? Mhm. Ne? Also das Kind kombiniert eine Geste und ein Geräusch zum Beispiel. Das sind ja erste Kombinationen und häufig sind aber Eltern dann auch bei Kindern, die dann auf jeden Fall schon 2,5 sind, so drauf gepolt, wann kommen denn endlich diese Wörter oder wann kommen endlich mehr Wörter? Mhm. Und
dass das vielleicht gar nicht das ist, was ganz, ganz im Fokus steht,
genau,
ne? Sondern dass es einfach um mehr geht, was auch dahinter steckt, was damit in Verbindung steht. Vor allen Dingen, wenn das Kind wirklich nur ein Late-Talker ist, ohne begleitende andere Problematik. Ne? Bei Kindern mit einer begleitenden anderen Problematik sollte man diese Problematik sicherlich auch irgendwo im Blick behalten. Ja. Wenn es was ist, was logopädisch behandelt werden kann, kann man es in einem kleinen Bereich mitbehandeln oder sollte man das in jedem Fall berücksichtigen, je nachdem, was es ist. Gibt ja auch die Möglichkeit, sich ein bisschen sensorisch orientiert zu arbeiten, auch unter Umständen, ne, wenn man glaubt, das könnte irgendwie da auch ein Problem geben, wobei wir da natürlich nicht vordergründig unterwegs sind oder eben auch empfehlen, sich vielleicht ergotherapeutisch auch noch ein bisschen also Unterstützung zu holen.
Genau, je nachdem, was insgesamt da noch alles dran hängt, ist einfach so dieser Punkt, wie kommunizieren wir miteinander, wie kommunizieren Kind und Eltern, was für Möglichkeiten hat diese Familie, ist ja so wichtig, ne? Mhm. Und da dann interdisziplinär zu gucken, wie du sagst, Ergotherapie zum Beispiel oder auch Erziehungsberatung kann manchmal ein ganz wichtiger Fakt sein oder ein ganz wichtiger Schritt nochmal sein, weil sich manchmal so ganz blöde Mechanismen einspielen, wenn man sich gegenseitig nicht versteht.
Oder mir aus auch Sehtraining.
Genau.
Kann auch mit reinspielen, ist vielleicht nicht vordergründig, aber.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur die Ohren, auch die Augen gut mit angucken. Und man weiß einfach, dass Eltern auch, also es kann sein, dass Eltern dann nicht mehr so intuitiv sich sprachförderlich verhalten, wenn ihr Kind Auffälligkeiten zeigt, sei es real oder nur in ihren Augen und Ohren. Und dann funktioniert die Interaktion einfach nicht mehr so intuitiv, wie sie eigentlich ja sonst sprachförderlich von Natur aus funktionieren kann.
Genau,
und da was zu durchbrechen, durch Beratung, durch Anleitung, auch immer wieder durch den Blick auf Ressourcen und Fähigkeiten, die schon da sind.
Ich denke mal, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also Interaktion mit einem Kind, ne? wenn beide Seiten so natürlich kommunizieren können miteinander, ne? Das ergibt sich dann praktisch. Aber es kann sein, dass eine Seite, ich meine, vielleicht ist auch die Elternseite, wenn ein Elternteil ein Problem hat mit irgendwas oder gerade unter einer Belastung leidet, ne? Aber dann müsste man natürlich woanders hin verweisen, ist klar, wenn es irgendwas Seelisches ist. Aber sagen wir auch, wenn das Kind aus irgendwelchen anderen Gründen, die noch nicht klar sind, eben nicht einsteigen kann auf das elterliche Sprachangebot oder so, ne?
Dann
muss man ein bisschen die Blockaden so.
Ja, genau. Auskriegen. Und dann kann sich das eben mit der Zeit eben auch ins Negative verändern, dass das elterliche Angebot dann gar nicht mehr so kommt oder sehr, sehr viele nur noch so Ja-Nein-Fragen gestellt werden, die erstmal in der Kommunikation hilfreich sind.
Das hat praktisch eine Wirkung.
Ne? Ja, genau.
Hat beim anderen, es kommt zu einer Wirkung, ne? Vielleicht im Rahmen von irgendwie Spiegelneuronen spielen die da auch eine Rolle. Also die spielen ja bei allem möglichen eine
bestimmt.
Rolle. Also, ob das jetzt so ist, wissen wir nicht. Einfach mal einen Begriff hier reingeschmissen. Ne?
Name-Dropping, genau.
Name-Dropping, genau. Okay, jetzt haben wir über die Eltern uns Gedanken gemacht, ne? Und wir talken gleich weiter, wiederum nach kleiner Pause. Eine düstere Stimmung. Aber nicht in der logopädischen Therapie mit dem Kind.
Nee,
natürlich
das
nicht. Nein, das muss ja kommunikativ
und anregend. Spaßig und schön ja, sein und überhaupt.
Ja, ne, genau. Also jetzt gucken wir uns mal an, was machen wir denn mit dem Kind selber? Gehen wir davon aus, wir haben jetzt das Kind wirklich da sitzen. Der Fall ist der, dass Elternberatung auch eine Rolle spielt, ja, weil die Eltern im Grunde genommen auch total fit schon sind, aber nicht ganz so viel brauchen, aber schon auch was. Und jetzt arbeite ich mit dem Kind in meinen normalen Therapiestunden, die ja immer so eine Dreiviertelstunde dauern in der Regel, ne? Also eigentlich standardmäßig. Ne? Wie kann ich da vorgehen dann? Also du hattest schon vorhin in unserem Vorwort so ein paar Sachen erwähnt, wie zum Beispiel Fingerspiele, ne? Also und sowas Ähnliches. Wenn du diesen Bereich, wenn wir diesen Bereich nochmal kurz beleuchten.
Wissen, dass in der Sprachentwicklung ganz, ganz frühe Fähigkeiten nötig sind, um aus dem Sprachstrom, den das Kind hört, überhaupt Phrasengrenzen, Satzgrenzen, Wortgrenzen herauszuhören.
Das ist ja das, wie Spracherwerb auch funktioniert. Genau. Ne? Deswegen uns die Theorie hier eine gute Hilfestellung bietet.
Ja, ganz wichtige Basis, wenn wir wissen, dass das so die allererste Aufgabe ist und das Kind sich mit sehr wenig Wörtern oder vielleicht sogar gar keinen bisher äußert, dann könnte es unter Umständen ja sein, dass es da noch drin hängt mit seinen Strategien, die ihm zur Verfügung stehen, noch nicht ausreichend erkannt zu haben, wo sind Phrasengrenzen und dann auch Wortgrenzen.
Also wo kann ich praktisch was rausisolieren für mich oder herauserkennen, was ich dann selber auch in den eigenen Gebrauch übernehmen kann.
Genau,
also,
was ich auch erstmal mit einer Bedeutung dann koppeln kann. Mhm. Also diese abstrakte Wortform, die ich dann mit etwas anderem koppeln kann. Wir gucken gleich zum Triangulieren rüber und wir triangulieren. Mhm. Aber ich muss ja trotzdem erstmal diese Fähigkeit haben, das Wort, um das es geht, diese Lautform oder Wortform, diesen auditiven Eindruck zu isolieren. Mhm. Und da kann es total helfen, dem Kind den typischen Sprachrhythmus der Muttersprache,
der Trocheus,
genau, häufig und besonders geschickt anzubieten, über Reime, Verselieder, Fingerspiele, in der Therapie auch im Benennen von Personen, Kuscheltieren, kleinen Figuren, dass sich die eben ein Einsilber und ein Trocheus vielleicht mal kontrastiere in der Benennung, aber vielleicht nicht unbedingt Vollvokal, Silben hinten dran hänge. Ne, sowas zum Beispiel, ich denke an unsere Handpuppe, die Schnecke, die dann Tilde Schnecki hieß, genau, Tilde. Als Verniedlichungsform Schnecki. Dass sowas ganz, ganz geschickt ist, zu nutzen. Mhm. Aber jetzt kommst du mit deiner Idee. Ich kann ja, kann das Wort, was dann irgendwie isoliert wurde, vielleicht auch mal selber benutzen.
Genau. Jetzt ist die Frage, die sich jetzt noch stellt für mich, ne? Also jetzt haben wir gesagt, kann noch nicht isolieren und einzelne vielleicht, das würde sich ja dann auch so aufs Sprachverständnis auswirken.
Immens.
Wenn wir jetzt rausgefunden haben, aber SETK 2, ne? Wir haben ein ziemlich gutes Sprachverständnis sogar, ne? Dann würden wir vielleicht gar nicht behandeln, ne? Sondern würden vielleicht noch abwarten, aber wenn wir uns sagen, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, doch, wir behandeln, ne?
Ja, wo vielleicht dann halt auch nach 3-4 Monaten nicht viel passiert ist, ne? Dann wäre ja schon gut, was zu Unterstützung zu machen, dass das Kind auch
aber dennoch sind dann auch dann Fingerspiele sinnvoll zu machen oder vielleicht nicht mehr ganz so vordergründig sinnvoll,
nicht mit dem Hintergrund zu unterstützen, überhaupt erstmal Grenzen innerhalb des Lautstroms differenzieren zu können, nicht mit dem Ziel, aber das Sprachgefühl dadurch grundsätzlich zu unterstützen und mehr Informationen über Wortformen und phonologisches System dadurch zu bekommen,
ist
total wichtig.
Ganz stark runtergebrochen. Eine Form von phonologischer Bewusstheit. Ja, genau. Ne? Also insofern, also so sagen wir mal, wenn man hat im engeren und im weiteren Sinne oder sagen wir mal im zweidimensionalen Konstrukt und man hat aber auch irgendwie eine Vorphase von dem weiteren Sinne.
Im weitesten
Sinne. Genau. Und im engeren, im weiteren und im weitesten Sinne. Genau. Jetzt haben wir was Neues geprägt. Sollen wir da ein Patent anmelden? Wäre vielleicht ganz nett.
Vor allen Dingen eben diese prosodischen Informationen, die gerade so im ersten Lebensjahr die ganz wichtigen Hinweise eben in der Sprachentwicklung den Kindern geben. Bootstrapping-Strategien nutzbar machen, dann dadurch, dass die sich eben Wortformen da rausholen können aus dem Lautstrom. Das ist eben sowas ganz Basales. Aber wenn wir davon ausgehen, sowas hat funktioniert, dann ist das ein anderes Ziel, weshalb wir es weiternehmen. Und dann wäre so ein Blick darauf, was auch im ersten Lebensjahr so einen wichtigen Schritt ist, auch als Grundlage für Sprachverständnis. Sprachverständnis wirklich gut ist, wird man das vermutlich in der Therapie nicht machen, wenn das Kind Triangulation zeigt, wenn das Kind gut trianguliert, also zwischen dem Gegenstand und der Person prima dieses Dreieck herstellen kann, um
wenn das alles funktioniert.
Ja, genau, wenn das funktioniert, ist dann, ja ideal, genau, aber super. Es gibt halt viele Kinder, die das auch mit 2,5 Jahren noch nicht so gut hinkriegen. Ja,
genau, du wolltest mir gerade eben den Ball zuspielen, bevor ich noch eine Gegenfrage gestellt habe, worauf ich vielleicht hinaus wollen könnte. Ich denke, du meintest vielleicht, was könnten wir da mit Plan an der Stelle anfangen? Also mit dem patholinguistischen Ansatzbereich Semantik Lexikon gegebenenfalls. Ne? Da stellt sich ja die Frage, welchen Einstieg würde man wählen? Ne? Einstieg 1 wählt man in der Regel, wenn das Explorationsverhalten noch nicht so da ist, also wenn eben auch nicht trianguliert wird, also wenn das alles noch fehlt, wenn also da grundsätzliches dieses aktive Verhalten, das man ja benötigt eben, damit der Spracherwerb überhaupt stattfinden kann. Hier rauscht gerade was ein kleines bisschen. Ich muss mich weniger bewegen oder so. Kleine Mini-Rückkopplung. So, geht wieder. Okay, ist ja authentisch. Wir wissen noch nicht, ob wir es drin lassen oder nicht. Genau. Also die Frage, die sich stellt, braucht es Einstieg 1? Also so ein bisschen basale Objektkategorisierung, aber noch nicht mit dem wirklichen Ziel, Objekte taxonomisch zu organisieren, sondern ganz basal unterschiedliche Arten von Bällen, unterschiedliche Arten von Löffeln nach der Farbe, der Größe, der Beschaffenheit der Oberfläche oder sowas zu ordnen, damit zu spielen, das auszuprobieren oder eben beispielsweise bestimmte Handlungen auszuprobieren, wie beispielsweise, wir kochen jetzt was in unserer Vorstellung. Wir haben einen kleinen Kochtopf und einen kleinen Herd und da bilden wir uns dann ein, wir tun da Gemüse rein und rühren das um. Ne? Also das sagt, oder zum Beispiel Samen eintopfen oder sowas in der Art, dass das Kind da auch richtig mitmacht und mitmanscht. Ne? Und im Prinzip wäre da schon der Indikator nach Siegmüller und Kauschke, wie wir auch in der anderen Folge irgendwie schon erwähnt hatten, dass das irgendwie schon passt, wäre allein, wenn das Kind mitmacht und sich herantraut. Ne? Das ist dann schon ein Zeichen dafür, dass das Explorationsverhalten da ist. Ne?
Genau.
Weil es geht ja hier darum, eben dieses ein kognitives System zu erschaffen, was, sagen wir mal, eher so auf dem Bereich der Konzeptebene ist. Und die Konzeptebene erfasst man eben über sich bewegen und handeln in der Welt. Ne? Was dann eben sowas ist, wie ich setze mich mit bestimmten Gegenständen unterschiedlicher Größe, Form und Farbe auseinander, einer Gattung, wobei der Gattungsbegriff als solcher da noch keine Rolle spielt in dem Sinne. Oder aber ich beschäftige mich mit Handlungen oder Tätigkeiten, die man gemeinsam ausführt. Genau.
Genau.
Ja, und dann, wenn man zum Beispiel merkt, das läuft super, haben jetzt zum Beispiel einen Patienten, bei dem kann man sagen, der exploriert wie ein Weltmeister, die Formbox ist kein Problem oder so gut wie keins, muss das Kind eigentlich die Formbox aktiv drehen können, damit man sagt, das kann super damit umgehen, oder reicht das, wenn irgendwie die Formen auf einer Fläche?
Na gut, es gibt ja unterschiedliche Formboxen. Es gibt welche, die haben auf jeder Seite Öffnungen und es gibt ja auch welche, die haben nur auf einer Seite Öffnungen.
Genau, und wenn das Kind, kann man dann ein bisschen mithelfen und es ist trotzdem eigentlich so, dass das Prinzip Formbox verstanden wurde? Naja, wahrscheinlich.
Ja, Prinzip Formbox ist so eine Sache. Da ist bei Zollinger, finde ich, in ganz kleinen, ich glaube, Vierteljahresschritten aufgezeigt, wie die Kinder mit der Formbox umgehen. Ne? So ein einfaches Ausprobieren bis hin zum, ich weiß schon, dass es irgendwo passt, aber ich freue mich alleine dadurch, dass ich das Passende finde, lass aber noch nicht los, sondern probiere das mehrmals aus, ob es wirklich passen könnte. Und ich sehe so ein Smile of Mastery quasi bei den Kindern. Also da bis hin zu einem ganz routinierten, ich weiß, wo es hinkommt und muss gar nicht mehr ausprobieren, sondern zielsicher werden die reingebaut. Also,
das kann man ja auch beobachten, wie sich es dann entwickelt.
Ja, genau. Ne? Genau. Und das Kind braucht natürlich auch Erfahrung mit den Sachen.
Das ist
die Idee dahinter.
Die Konzepte sind das ja. Ne? Gut, also das haben wir jetzt, das spielt dann auch ein bisschen in Zollinger mit rein, sowas von der Idee. Jetzt genau nochmal hier den angeknüpft an das Thema Plan, ne? Also wenn das Kind einfach super exploriert, ne? Und
trotzdem keine Wörter verwendet.
Genau, ne? dann wäre Einstieg 2 noch eine Möglichkeit.
Unbedingt.
Also wenn das Sinn macht mit Input-Spezifizierungen, also wo man dann einfach die ersten relationalen Wörter vielleicht zunächst mal aufgreift. Ne? Das Material ist ja sehr gut. Hier verweisen wir einfach der Einfachheit halber an unseren Podcast über den Einstieg 2 Semantik-Lexikon. Das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Ne? Und wenn wir dann merken, irgendwie damit kommen wir ganz gut klar, da reagiert das Kind gut drauf. Wenn das Kind zum Beispiel einfach auch auf Input-Geschichten nicht so steht und wirklich, also sagen wir mal, rezeptiv richtig gut ist. Input-Geschichten sind nicht so das, was es mag. Und man merkt so, dass damit kann man nicht so richtig angreifen. Ne? Das wäre jetzt nochmal so die Fragestellung, der wir vielleicht nochmal nach der nächsten extrem langen Pause nachgehen könnten. Also, Kind mag Einstieg 2 nicht. Was machen wir?
Es sind ja verschiedene Elemente dabei. Ne? Du sagst jetzt sowas wie, kommt mit so Input-Spezifizierungen nicht zurecht. Ist die Frage, müssen es Geschichten sein? Plan favorisiert das ja, weil man einfach die Input-Stärke da viel besser im Blick haben kann. Aber im Zweifelsfall versucht man, interaktive Input-Sequenzen anzubieten und um im Tun hohen Input anzubieten. Aber wir hätten ja auch noch die Möglichkeit, Fast Mapping zu versuchen anzustoßen. Das wäre ja auch noch ein Element daraus, um dieses schnelle Abbilden der neuen Wortform und Verknüpfen mit der Bedeutung, dass das angestoßen wird.
Wenn das Kind jetzt aber nur noch ganz, ganz wenig, wenn das Kind noch gar nicht an den 50 Wörtern dran ist, also das empfiehlt man ja erst, wenn das Kind schon knapp bei 50 ist, dann kann man beschleunigen, aber wenn es noch deutlich drunter ist, ist das, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl. Ne? Gut, aber was kann man sonst noch so machen, damit das Kind endlich mal spricht oder damit man rausfinden kann? Also man übt zum Beispiel irgendwelche Wörter vielleicht mit Input oder vielleicht ein bisschen rezeptiv oder sowas. Ne? Kind sagt das aber trotzdem alles nicht und das sind ganz einfache Wörter, bezeichnet Dinge, die das Kind auch mag, Auto und sonst was, sagt das wieder zu Hause noch bei uns. Wie können wir das dann hinkriegen, dass das Kind sich auch mal aufgefordert fühlt, vielleicht zumindest zu versuchen, das Wort zu sagen, zu sprechen?
Ja, also das Kind muss schon erleben, dass es mit Sprache was erreichen kann. Also die aus einer Anamnese zum Beispiel versuchen wir herauszufinden, wie reagiert das Kind denn, wenn es was ablehnt. Ne? Im besten Fall würden Kinder ja so ein Wort wie Nein verwenden, aber wenn Kinder eh noch nicht viel sprechen, würde uns interessieren, benutzt es so ein Symbol wie Kopfschütteln, was ja eine recht abstrakte Sache erstmal ist, weil es heißt Ablehnung und Nein, aber ist ja trotzdem ein abstraktes Symbol dafür. Oder ist es Schreien und Abwenden und Wegstoßen? Je nachdem, worum es geht. Wie drückt das Kind Ablehnung aus? Weil Nein ja so ein ganz mächtiges Wort ist. Über Nein kann ich ja wahnsinnig viel erreichen, wenn es respektiert wird, was es ja auch sollte. Und wo das Kind auch im besten Fall in seinem Umfeld erlebt, dass Nein ganz machtvolles Wort ist. Manchmal erleben, dass Kinder Sachen anscheinend oder offensichtlich nur deshalb machen, um wieder zu erleben, da sagt jemand Nein dazu. Ne? Das wäre so ein Punkt. Ne? Hat das Kind die Möglichkeit oder hatte es bisher die Möglichkeit schon zu erfahren, dass mit Sprache, mit verbalen Äußerungen, was bewirkt werden kann.
Genau, das ist also praktisch die Voraussetzung, mhm, an der man dann vielleicht auch noch arbeiten, ja, kann, ne? Also genau, die Selbstwirksamkeit über Sprache, ne? Also so ein bisschen, ja, anschauen. Also das wäre eine, ja, also super, da nochmal einen Blick drauf, ja, zu werfen. Ist denn da schon, gibt's da schon Ansätze? Fällt man ja auch von den, ja, Eltern teilweise, ne?
Ja, aber also zum Beispiel in der Therapiestunde bestimmte Rituale, die immer wieder auftauchen. So eine Idee zum Ende der Stunde wird immer aus einer Dose, die oben auf dem Regal steht, ein Gummibärchen, mhm, rausgeholt. Und dann macht man das so die ersten paar Stunden immer. Und dann kommt es vielleicht dazu, dass das Kind es ja schon weiß, dass das am Ende passiert. Und dann zeigt es vielleicht erstmal auf die Dose, und das ist ja schon mal eine super kommunikative Aktion. Und dann könnte man selber erstmal immer versprachlichen und dann vielleicht auch eher mehr reagieren, wenn das Kind selber sich in irgendeiner Art und Weise äußert.
Zum Beispiel sagt, da.
Ja, ach, ne? Das wäre also, ja schon total super. Mhm. Vielleicht ist es auch nur ein erstmal, ne? Also ein Geräusch, was so zielgerichtet wäre.
Also ich kenne da jemanden, der schon ganz gut kann.
Ja.
Da wär mal ein bisschen konkreteres ganz, genau, ganz nett. Ne?
Ja, ja, auch da nochmal die Überlegung, wie funktioniert es im normalen Spracherwerb, bevor echte Wörter da sind. Nee, wir erinnern uns an so einen Begriff wie Protowörter, also Äußerungen, die, ja, genau, ne, auch Lautmalereien, die man vorher nutzen könnte, Tiergeräusche, Brumm, Brumm, Miau.
Ja, Brumm, Brumm, ja, genau, Brumm, Brumm.
Ne? Also Lautmalereien, die dann zuerst nur handlungsbegleitend auftauchen und dann vielleicht die Funktion eines Wortes übernehmen können, wenn man über den Gegenstand spricht.
Könnte man, also wenn man es jetzt methodisch nochmal durchdringen wollte oder versuchen würde, zu durchdringen zu wollen, sagen wir mal, dass man dann das schon so ein bisschen vielleicht mit Plan vernetzt oder, ja, Plan dahingehend abändert, dass man zwar so die Prinzipien beibehält, ne, aber vielleicht dann eben auch, sagen wir mal, man ist in einem gemeinsamen Spiel ohne jetzt diese konkrete Inputstärke oder sowas und spielt halt mit Brumm, Brumm und Wau, Wau oder sowas in der,
ja,
Art, ne,
genau,
und dass das Kind dann halt auch irgendwann selber eben, was nehmen wir jetzt, Brumm, Brumm oder keine Ahnung, ne, also dann wirklich zumindest mal Brumm, Brumm oder Wau, Wau halt wirklich zielgerichtet verwendet, ne, das wäre zum Beispiel, ja, auch so ein Format, wo man sagen kann, man ist durchaus noch da in Einstieg 2, ne, Erwerb,
vor, ne, den 50 Wörtern,
vor den,
genau,
50 Wörtern sozusagen. Und aber man bedient sich eventuell ganz stark abgeänderter Formate, was ja durchaus legitim ist. Ne? Man soll, ach, ja auch unbedingt, wirklich immer sehr individuell am Kind orientiert arbeiten. Ne?
Und auch Situationen eben schaffen, wo es notwendig ist, was zu sagen, weil man vielleicht von alleine nicht hinkommt. Auch da fällt mir spontan nochmal Zollinger ein, wie bittet das Kind um Hilfe? Ne? Also Situationen schaffen, in denen irgendwas nicht klappt. Und vielleicht auch erstmal nicht reagieren, weil man gar nicht hinguckt oder, ne, weil man nicht im Blickkontakt ist. Und wie nimmt dann das Kind Kontakt auf? Äußert sich's dann? Kommt's her und zupft einem am Pulli oder was? Wie äußert es sich dann? Und wenn es dann immer wieder die Erfahrung macht, dass es über lautliche Äußerungen, bestimmte lautliche Äußerungen da was erreichen kann, ist die Motivation, die wiederzuverwenden, ja auch sehr groß.
Jetzt die Frage vor der nächsten und letzten Pause, bevor wir unser Fazit ziehen kurz. Wie könnte denn so ein Format mal ganz konkret gestaltet sein? Also fällt dir da spontan was ein? Also ich bin das Kind, was ich jetzt zwingend irgendwie verbal äußern soll, aber eigentlich dazu neigt, oder ich zeige gerade auf mein Küchenfenster.
Ja, also
das ist jetzt die Herausforderung kurz vor Ende.
Zur verbalen Äußerung zwingen geht ja nicht. Ne?
Oder wir können zwingenden versuchen, Kontext.
Genau,
also einen sagen wir mal so, zwingenden Kontext. Möglichst zwingenden. Also
ja, und auch, ich finde, das hat immer eher was zur verbalen Äußerung zu verführen. Also nicht nur bei dir, ich denke auch bei vielen Kindern könnte was zu essen eben, ne, so diese Gummibärchensituation zum Beispiel, nur was zu essen könnte einen großen Reiz haben oder auch Lieblingssachen, die außer Reichweite sind, aber es ist insgesamt doch eine sehr individuelle Situation, die dann jeweils passiert.
Was soll
passiert,
das Kind dann
ne?
sagen? Runterholen oder ach, Gummibärchen oder
naja, solche Wörter würde man vielleicht ja noch gar nicht erwarten.
Nee, nee, das nicht. Was wäre
aber
dann?
Also so ein gezieltes Wort, glaube ich, ist total schwierig zu erwarten. Das ist dann auch so die Beratung auch hin zu den Eltern, wenn eben noch gar keine echten Wörter kommen.
Expressiv vor allen Dingen. Ja, schon vielleicht
ja,
ein paar, aber.
Genau, aber da dann wirklich.
Stagniert, ne?
Ja, da dann alles, was so eben so eine Proto-Wort-typische Äußerung wäre, zu unterstützen, zu verstärken und sich nochmal ganz klar drauf zu besinnen, was sind denn so ganz frühe Sachen? Auf zum Beispiel, ne? Auf, ab, zu oder auch, ne?
Auch, ja.
Ja, ne? Sind ja so ganz, ganz frühe Sachen.
Haben ist später, oder?
Ja, genau, im Sinne von das will ich haben. Aber also, ne, eben aus, ne, auch zu gucken, kann das Kind denn das überhaupt zielgerichtet, um eine Wirkung zu erzielen, oder benutzt es so Begriffe eher noch rein handlungsbegleitend, weil dieses Wort nur in der Handlung selber überhaupt eine Bedeutung
also,
hat.
Praktisch die Sprachentwicklung noch da feststeckt
ja.
in dieser Situation, wo einfach ein ganz enger Bezug zwischen dem Referenten und der Situation
genau.
irgendwie vorhanden ist. Ne?
Genau.
Paar-Assoziationslernen nennt sich das. Ne?
Ah,
das heißt, ne, dass das Kind noch da steckt in dieser Paar-Assoziationsgeschichte und irgendwie geht das nicht weiter, ne? Dass man dann ne? also dann's auch auf eine abstraktere Ebene bringt. Ne?
Genau.
Was ja dann über diese Constraints auch funktioniert.
Ja.
Also das wäre dann wiederum, ne, dass die Theorie, die dann sich dahinter verbirgt. Nun gut, jetzt haben wir da eine Menge auch drüber erzählt, über Therapie oder auch, ja, Elternberatung ist ja da auch, keine genau hat es auch gesagt. Vielleicht findet man dazu auch was im Heidelberger Elterntraining, ne? Also wie man das anregen könnte oder in Schritte in den Dialog.
Und einen Punkt finde ich da noch so wichtig, weil eben gerade so dieser Fokus auf, das Kind muss sich doch jetzt endlich mal mit ordentlichen Wörtern äußern, das ist oft ein Druck, den die Kinder sehr stark auch spüren und wahrnehmen. Und den rauszunehmen, kann extrem hilfreich sein. Total schwer und gar nicht so einfach auch für uns Logopädinnen, da die Eltern in eine entspanntere Haltung zu bekommen. Aber das ist was nicht förderlich ist, dass die Kinder wirklich Wörter verwenden, wenn dieser Druck so deutlich da ist.
Jetzt aber wirklich nochmal Pause. Cues vom Jingle irgendwie gequatscht.
Was ist so das, was wir uns daraus mitnehmen? Dein Begriff Message to go?
Message to go, genau. Message to go ist einfach alles genau angucken erstmal, also differenziert schauen, was liegt vor, also sich auch dieser wunderbaren Fragebögen bedienen und entsprechend die Therapie an das ganz konkrete Kind so anpassen, dass es das berücksichtigt, was das Kind schon kann, was es noch nicht kann, oder an begleitende Störungen eben auch anpassen. Genau, oder eben differenzialdiagnostisch auch rausfinden, ist hier überhaupt eine Late-Talker-Therapie angesagt oder ist das eine verbale Entwicklungsdyspraxie zum Beispiel. Also da muss man auch genau hingucken. Das ist so das Stiefkind der deutschen Sprachtherapeuten. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal sowas, aber das ist eine ganz andere Schiene, auf der wir dann arbeiten würden. Also ganz, ganz anders. Ja?
Ja.
Also das sei nur nochmal dazu gesagt, ne? Weil es auch eine ganz andere Ursache hat. Ne? Und
nicht zu vergessen, in Konsequenzstörungen, die dann, wenn die Kinder so unverständlich bleiben. Ne? Jetzt gerade vorhin gesagt hast, das Kind äußert sich vielleicht, aber man würde jetzt gern mal echte Wörter irgendwie hören. Ne? Genau, verbale Entwicklungsdyspraxie, Inkonsequenzstörungen oder solche Sachen.
Verbale Entwicklungsdyspraxie wäre halt das Naheliegendste, wenn halt die rezeptiven Fähigkeiten unglaublich hoch sind und so. Also dafür Differentialdiagnostik ist alles, ne? Kann man sagen, bringen wir beim Stottern immer ganz, ganz explizit, ist da bei uns so ein Thema Differentialdiagnostik, dass wir es mit nichts anderem verwechseln. Meistens sind es Störungsbilder, mit denen man das dann versucht zu vergleichen, ne, die irgendwie schwer zu verwechseln sind, aber es gibt so bestimmte Verwechslungsmomente im Grunde genommen, für die man sensibilisiert sein sollte, und das ist auch gut so. Okay, das würde ich sagen.
Wichtig wäre mir noch zu sagen, dass total schön ist, mit den kleinen Kindern zu arbeiten, ne? Und ganz viel Spaß machen kann. Genau. Und ich glaube, so dieser Faktor Spaß ist so wichtig, gerade wenn die Eltern so voller Sorge sind, dass da Momente von freudiger Kommunikation und Interaktion entstehen können.
Genau.
Das.
Also, dass man da auch ein bisschen loslassen kann. Sicherlich braucht man für sich einen Plan, wie mache ich das jetzt? Was habe ich so vor mit dem Kind? Ne? Was produziere ich dann auch, wie verhalte ich mich therapeutisch, aber das dann innerlich so gestaltet hat, dass man sich daraus auch wieder ein bisschen lösen kann und den Spaß so in den Vordergrund auch setzt. Das setzt natürlich eine gewisse Erfahrung voraus, aber weiß nicht, ich denke mal, das stellt sich oft schneller ein, als man denkt, vor allen Dingen, wenn man gerne mit kleinen Kindern arbeitet. Wir haben ja auch so einen kleinen Knopf gerade, ist ja auch total süß irgendwie, ne? Da mit den ganz kleinen Tapsis da.
Ja, und die große Kunst eben, da, ne, wie du sagst, es sieht von außen so locker, leicht und so spielerisch aus und als ob da als ob es eine ganz spontane Sache oft ist und die die Gedanken im Hintergrund, im logopädischen Hintergrund sind total wichtig. Was mache ich jetzt? Genau, ne? Wie äußere ich mich jetzt, dass es trotzdem von außen so locker leicht aussieht, aber genau die Bereiche, an denen ich gerade arbeiten will, rezeptiv, expressiv, prosodische Informationen, Fast Mapping oder was auch immer dann gerade dran ist, dass das halt einen Effekt haben kann.
Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit unserem Speech, most authentic Speech and Language Podcast. Ich bin mal zu faul, die Sachen rauszuschneiden, die nicht so sind. Also wie gesagt, hier war kurz irgendwie so ein Knacken irgendwie immer mal so.
Da du die Kopfhörer aufhast, habe ich es nicht
gehört. Also ich hoffe, entweder es kommt nicht an, ansonsten, Authentizität ist alles.
So
also
ist
wir
es.
Schneiden hier nicht groß rum. Nee. Wir sind hier sozusagen unmaskiert.
Genau.
Aber durchaus plugged, weil unplugged ginge das Ganze nicht. Also, tschüss.
Tschüss.
Draußen fährt ein Dreirad vorbei.